Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir sitzen hier im gemütlichen Podcast-Studio der EKS in Bern. Schön, dass wir die nächste Stunde zusammen verbringen. Ich bin Stefan Jütte, Theologe, Autor und Podcaster mit Franzi, Emilia, Theo und Molo, unserem kleinen Hund, lebe ich in Bern, wo ich für die EKS, die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz, arbeite. Mich interessieren Themen, die gesellschaftlich relevant sind und irgendwie mit Religion zu tun haben. Besonders gerne diskutiere ich darüber mit Manu.
Ja, hallo Stefan, schön hier zu sein. Ich bin Manuel Schmid, ich bin auch reformierter Theologe mit einer Leidenschaft auch für popkulturelle Themen und für die Frage, wie sich christlicher Glaube in unserer Zeit artikulieren lässt und was er auch von unserer Zeit lernen kann. Ich lebe mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in Liestal, Basel-Land.
Sind die Hasen tot?
Nein, die gibt's immer noch. Ja, jetzt hast du die Hunde, deinen Hund erwähnt. Ja. Da könnte ich sagen, ich bin stolzer Besitzer dreier Hasen. Und du sagst immer, du stellst dich immer als Autor vor. Ich bin also auch Autor. Ich habe auch schon was
geschrieben. Ja, du bist ein Mega-Autor. Du hast schon ganz viel geschrieben. Ja, aber ich weiß nicht, weißt du so, wenn man sagt Blogger, finde ich, tönt das viel schlimmer als Autor.
Ja,
oder findest du nicht?
Ja, finde ich schon auch. Da könnte auch das Missverständnis entstehen, man wäre so quasi eben so ein YouTuber und Blogger, der irgendwie im Dachstock seiner Mutter wohnt
und irgendwie klingt
noch nie
es
die
so
Wäsche selber gemacht hat.
Prekariat oder selbstständig. Yo, hey Manu, lass uns doch mit dem Ärgerlichen anfangen. Steigen wir ein mit dem Stoßgebet. Manu, ich muss das trotzdem nochmal aufbringen. Wir wollten eigentlich nicht mehr drüber sprechen, aber es passt wirklich zum Stoßgebet. Wir hatten doch diesen Workshop mit Cheyenne, die uns hilft, den Podcast noch besser zu machen.
Genau, genau.
Und ein wichtiges Anliegen für uns war doch, dass wir eigentlich diese Interaktion mit unseren Hörerinnen und Hörern sehr schätzen und das auch pflegen wollen. Erinnerst du dich?
Ja.
Und was haben wir das letzte Mal versprochen, Manu? Wollten doch eine Umfrage machen, oder?
Ja.
Auf Spotify, wo wir fragen wollten, wie gefällt euch das neue Format, wie sind die Jingles und so. Ja, wir haben keine solche Umfrage aufgeschaltet. Wir sind so schlecht, Mann. Ja. Wir sind wirklich richtig schlecht.
Okay, ich muss jetzt aber auch sagen, kleine öffentliche Diskussion unserer Beziehung hier, das machst du nämlich seit Jahren, dass du Dinge ankündigst im Podcast und ich sie dann ausführen muss, dass du sagst, ganz oft sagst du, ja, das findet ihr dann alles in unseren Shownotes mit Verlinkungen mit und so und das werden wir alles und dann und während der Aufnahme denke ich immer, ja genau, das muss ich mir jetzt irgendwie notieren, damit das nicht vergessen geht, oder? Und das war eben letzte Woche auch der Fall.
Also komm, wir machen es heute so, wenn ich etwas verspreche, dass es vorkommt, dann muss ich dir den Link schicken. Ist gut.
Ja.
Okay, also auf jeden Fall, hey, sorry, haben wir das nicht gemacht. Umso schöner, dass wir trotzdem einige Kommentare und Rückmeldungen gekriegt haben. Die sind so 50-50, würde ich sagen. Mhm. So die Hälfte findet, das ist gut. Es gibt noch Leute, die sich noch an Schall und Rauch erinnern und sagen, ja, das ist jetzt wieder ein bisschen mehr wie Schall und Rauch. Weiter so. Es gibt andere, die finden, nein, ich fand das früher besser. Und dann, was mich wirklich getroffen hat, war so, ja, also eigentlich finde ich es mit den Jingles nicht schlecht, aber die Jingles sind mega schlecht, die ihr habt.
Oh, ein bisschen Stefan, traurig. Die hat Stefan selber gemacht.
Ja, ich habe da gebastelt. Oh. Und eigentlich wollte ich dir aber ja auch nur zeigen, wie ich mir das ungefähr vorstelle, so von der Art her, dass es so ein bisschen ironisch ist. Und dann unserem geschätzten Bruce Almighty weitergeben, damit er die ja so macht, dass man sie hören kann. Und dann hast du mir aber zurückgemeldet, dass Bruce die ganz gut findet.
So. Ja, das ist unser Sounddesigner und Producer, der für uns ganz viel im Ref Lab RefLab optimiert und auch unsere ganzen RefLab Podcast-Jingles gemacht hat. Und der fand dann, ja, so quasi quick and dirty ist eigentlich auch mal geil. Aber
ja, ich glaube, er hat sich das angehört und hat einfach gedacht, das kann ich nicht retten und ich möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden.
Ja, gut. Ja. Also ich habe übrigens, bei mir war es nicht 50-50, ich habe ganz tolle, ermutigende, auch persönliche Nachrichten.
Ja, auf Insta habe ich das auch
genau,
so. Aber ich meine jetzt nur auf Spotify.
Ah, okay, ja. Okay, ja. Also vielen gefällt das, wie wir jetzt wieder gestartet sind und ich muss sagen, ich habe auch wieder richtig Spaß an der Sache, aber ich muss ja mein Stoßgebet noch bringen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Wir hatten letzte Woche, nee, ich muss weiter zurückgehen. Ich wurde vor 3 Jahren
Oh, Scheiße. Also ich gehe kurz raus. Du klopfst einfach, wenn ich wieder reinkomme. Ich habe letzte Woche, drei Jahren.
Also es begab sich, dass unsere Abteilungsleiterin mich berufen hat. Sie hat mich nicht gefragt, sie hat mich berufen zum Sicherheitsbeauftragten des Hauses,
da war
in dem
ich
wir
noch dabei.
Arbeiten. Genau, im H50, Hirschengraben ja. 50, da ist quasi die Zentrale der reformierten Landeskirche Zürich mit Kirchenratspräsidentin und Geschäftsführer und alles im Haus. Und wir sind oben drin und ich bin erkoren worden, für die Sicherheit dieses Hauses zu sorgen. Und es hieß dann immer, es gibt dann auch mal eine Evakuierungsübung, in der ich dann, und dann habe ich ein orangefarbenes Gilet, eine Weste gekriegt und seit 3 Jahren zieht mich das Team auf mit dieser Weste und will unbedingt, dass ich die mal anziehe. Und letzte Woche ist es jetzt soweit gewesen, dass es eine zum Glück uns Sicherheitsbeauftragten angekündigte Evakuierung des ganzen Hauses, eine geübte Bombendrohung gab und ich musste dann wirklich, und ich war so richtig nervös, weil mir das überhaupt nicht liegt, ich musste dann wirklich diese orangefarbene Weste anziehen, durchs ganze Haus alle aus dem Haus jagen und an einem abgemachten Besammlungsort durchzählen, um dann wieder zurückzugehen. Und das war schon mein Stoßgebet. Gott, lass mich nicht allzu hart versagen bei dieser Evakuierung und lass diese Bilder mit mir in orangefarbener Weste in den Untiefen des Internets versinken. Irgendwie so, ja.
Gibt es Fotos davon?
Ja, es gibt.
Könnten wir vielleicht ein solches Foto auf die Instagram-Seite von RefLab stellen, genau, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird.
Wir hängen euch das in die Shownotes, genau.
Machst du, Manu. Ja, weißt du was? Die Shownotes sind langsam so dieser Äther des Internets, wo alles drin verschwindet, weil es das nicht gibt.
Ja. Gut. Aber jetzt haben wir ja noch was, eine erfreuliche Kategorie, nämlich das
Halleluja
der Woche.
Manu, es ist vollbracht.
Was denn?
Schweizermeister, wir haben's. Und es war wirklich, es war unglaublich schön. Es war unfassbar geil. Also hatten dieses Spiel gegen Lugano am Samstag.
Also du musst vielleicht erklären, ich meine, ich bin sehr fußballaffin, aber es gibt ja Hörende, die...
Manu hat mich heute Morgen gefragt, ob das jetzt der Cup sei, den wir gewonnen haben. Also es ist so.
Wer ist
Es gibt diese Sportart mit dem Ball und dem Tor und den Feldspielern und
das
dem Torwart.
Das Runde muss ins Eckige.
Genau, das Runde muss ins Eckige, Manu. Und da performt der FC Basel diese Saison wirklich unerwartet gut. Es gibt da eine messianische Figur, die das alles wieder nach Basel gebracht hat. Das ist Xherdan Shaqiri, der eine unglaubliche Saison spielt. Ist ja zurückgekommen von Chicago. Das war eine Überraschung. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, als das verkündigt wurde, als dieses Video kam. Und jetzt hat er das wirklich, also der hat sich damals hingestellt in Basel und hat gesagt, ich will den Kübel wieder zurückholen. Und wirklich wenige haben dran geglaubt. Dann hat man sich darauf geeinigt zu sagen, na ja, in den nächsten 3 Jahren vielleicht. Und jetzt haben wir ihn. Und Xherdan Shaqiri hat in diesem letzten Spiel in Lugano, als wir in Unterzahl die ganze zweite Halbzeit spielen mussten, hat er innert 9 Minuten 3 Tore geschossen. Das war einfach unfassbar. Ein lupenreiner Hattrick in 9 Minuten. Wir mussten dann aber noch einmal schlafen, bis es klar war, rein rechnerisch war es praktisch nicht mehr möglich, dass Basel nicht Meister wird. Aber dann nach dem Spiel Servet gegen IB Manu nicht einschlafen, war es dann wirklich klar. Und es gab eine riesige, riesige Feier in Basel, wo ja im Moment auch diese ganze ESC-Vorbereitung stattfindet. Und ich habe wirklich fast geweint, als ich das gesehen habe.
Ach. Ja, mir unerklärlich, wie Sport so tiefgreifende Emotionen auslösen kann, aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie du da leidenschaftlich mit dabei bist. Ja, mein Halleluja der Woche. Ich war am 40. Geburtstag meiner Schwester am Samstagabend und ich will sie mal an der Stelle ein bisschen ehren, weil ich fand das einfach toll zu sehen. Sie ist quasi meine kleine Schwester, 9 Jahre jünger als ich. So
sie sieht viel jünger aus als du.
Ja, sie sieht mehr als 9 Jahre jünger aus, genau. Und ja, ich war einfach sehr stolz auf sie und auch dankbar an dem Abend. Wir haben ja auch eine bewegte Familiengeschichte mit diesem Autounfall, der uns fast alle das Leben gekostet hätte, und dass sie das überlebt hat und dass sie jetzt mit 40 wunderschön und eigenständig im Leben steht und mit tollen Freunden und einer tollen Familie ihren 40. feiert und ich dabei sein darf. Das war irgendwie schon ein Highlight.
Schön, das ist doch wirklich toll. Du hast deine Schwester, ich habe Fußball, aber ich habe auch eine tolle Schwester. Dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
Genau, und das hast du ausgesucht.
Das Thema der Woche.
Ja, das Thema der Woche, es kann kaum anders sein. Wir müssen, Manu, über den ESC sprechen. Wir müssen drüber sprechen, wie politisch ist der Eurovision Song Contest. Der Eurovision Song Contest ist vielleicht das größte nicht-sportliche Live-Event der Welt. Seit 1956 bringt der Eurovision Künstlerinnen, Künstler aus Europa und darüber hinaus zusammen. Er wird organisiert von der European Broadcast Union und versteht sich als Plattform für musikalische und kulturelle Vielfalt. Im Reglement des Eurovision ist festgehalten, dass die Beiträge nicht politisch sein dürfen. Jetzt erste Frage an dich, Manu. Schaust du den ESC?
Ja, das, also nicht so leidenschaftlich und konsequent wie du. Ich weiß, ihr macht bei euch immer eine große Party mit Freunden und dann zieht ihr euch das Finale, mindestens zieht ihr euch dann komplett rein. Ganz so investiert bin ich nicht, aber ich habe, glaube ich, schon fast jedes Jahr reingeguckt und vor allem natürlich den Schweizer Act jeweils bestaunt oder auch nicht, aber auf jeden Fall mitgekriegt und so. Letztes Jahr war ich ziemlich intensiv mit dabei. Ich konnte leider nicht zu euch nach Hause, um das so richtig zu zelebrieren, aber da habe ich das schon mitgekriegt und dieses Jahr werde ich wahrscheinlich auch, weil das ja buchstäblich vor der Haustür, ich meine, ich wohne quasi 10 Minuten von Basel weg und da ist natürlich die ganze Region ist geflutet, also kein Hotel hat mehr
Basel
Betten
ist
frei.
DSC im
das
Moment,
ist
ja
verrückt jetzt und sich dem jetzt so ganz zu entziehen, fände ich auch irgendwie eine Art der Gegenwartsverweigerung, die ich jetzt nicht üben möchte.
Ja, du, Manu, vielleicht steigen wir ganz locker ein. Gibt es so einen Eurovision Song Contest Act, der dir in Erinnerung ist? Also an was denkst du musikalisch jetzt mal zunächst, wenn du an den ESC denkst? Was kommt dir da in den Sinn?
Ach, ich habe verschiedene Assoziationen. Ich denke einerseits an Céline Dion, die, glaube ich, vor vielen Jahren, ich habe in Erinnerung, die wäre für die Schweiz
angetreten. Ja, das
angetreten,
ist richtig, die ist für die
auch
Schweiz
angetreten. Wenn es mir bis jetzt nicht einleuchtet, wie das zustande
das
kam.
Dass es nicht wichtig ist, für die Schweiz angetreten.
Und ABBA hat ja eine legendäre Show geliefert und ich weiß gar nicht, das war eher am Anfang ihrer Karriere, glaube ich. Die sind dann noch mehr durch die Decke gegangen.
Ja, und dann DJ Bobo, eher genau. Am Ende seiner Karriere.
Genau, auf dem absteigenden Ast ist genau. Dann auch DJ Bobo noch. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf zurück, weil da ist mir natürlich vor allem die Kritik in Erinnerung und okay. Das Milieu, in dem ich mich damals befand. So.
Aber und
da,
kleiner Spoiler, ja. Es geht nicht um eine musikalische Kritik.
Nein.
Was jetzt vielleicht die meisten erwarten würden. Ja, und dann ist natürlich allen Nemo im Kopf.
Klar.
Nemo verdanken wir ja, dass der Eurovision Song Contest dieses Jahr in der Schweiz in Basel stattfinden ja. kann. Aber dieses Jahr wird die Teilnahme Israels ganz heftig diskutiert. Es war schon letztes Jahr so in Malmö, es gab Demonstrationen, ja. Es gab Boykottaufrufe. Jetzt haben in Basel pro-palästinensische und zum Teil muss man auch sagen wirklich anti-israelische Demonstrationen die Eröffnung geprägt, als da die Acts über diesen, ja, ist ja nicht grün, türkisfarbigen Teppich geschritten sind. Und zum Beispiel wurde auch Yuval Raphael, die israelische Sängerin, wirklich bedroht mit Gesten, die quasi so Schnitt durch die Kehle gezeigt haben. Also es gab da auch wüste Szenen. Nemo, ESC-Winner vom letzten Jahr und Eröffnungsakt dieses Jahr in Basel, hat sich gegen die Teilnahme Israels ausgesprochen. Ja. Es wäre nicht das erste Land, das ausgeschlossen wird. Zum Beispiel wurde Belarus 2021 ausgeschlossen. Und zwar durften die zunächst nicht antreten mit dem Song, den sie haben wollten, haben dann neu eingereicht, eben weil der Song zu politisch war. Und der wurde dann auch abgewiesen. Dann haben die auch Druck auf die Medien gemacht und deswegen hat sie dann die European Broadcast Union ausgeschlossen. 2022 wegen dem Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde Russland ausgeschlossen vom ESC. Mhm. Und jetzt wird vehement gefordert, dass Israel auszuschließen sei. Manu, hast du das wahrgenommen? Wie stehst du dazu?
Also ich habe das mitgekriegt und ich habe das jetzt natürlich auch in der Vorbereitung auf diese Episode ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass natürlich die Geschichte des ESC von Anfang an auch eine politisch aufgeladene Geschichte ist und dass es eigentlich seit Anbeginn immer wieder mehr oder weniger kreative Versuche gegeben hat, dieses programmatische Statement für eine unpolitische Veranstaltung zu unterwandern. Also es heißt, du hast ja schon gesagt, in den Regeln werden auch die jeweiligen Delegationen und Teams der Länder verpflichtet, alle Schritte, heißt es hier, alle Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der ESC in keinem Fall politisiert oder instrumentalisiert wird. Also das wird quasi auch den Teilnehmenden dann als Verpflichtung auferlegt und es gab immer wieder spannende und manchmal auch ein bisschen witzige Versuche, das zu unterwandern. Ich habe nur zwei, drei Beispiele. 2007, die Ukraine hat ein Lied gesungen oder mit einem Lied war sie vertreten, Dancing Lasha Tumbai, offenbar heißt das bei schneller Aussprache, klingt es wie Russia Goodbye. Und das war irgendwie ein recht kreativer Versuch, hier eine politische Botschaft zu integrieren. Und Georgien zwei Jahre drauf, 2009, hat einen Song gehabt, We Don't Wanna Put In. Und also Put In auf Englisch, aber das hat natürlich ausgesehen und auch geklungen wie We Don't Wanna Putin. Mhm. Und das war auch dann, das wurde abgelehnt, das Lied. Und Georgien hat dann die Teilnahme zurückgezogen.
Okay.
Aus diesem Grund, also es gab immer wieder Versuche, das so zu politisieren. Und manchmal hat man so ein bisschen, wenn man das ganz subtil macht, ist man damit auch durchgekommen. Also ich habe das mitgekriegt, auch jetzt in diesem Jahr. Und ich find's schon irgendwie auch gruselig, das Ganze. Und würde leidenschaftlich dafür eintreten, diese Regeln des Eurovision nicht aufzuweichen, sondern wirklich zu versuchen, das so unpolitisch wie möglich zu halten, im festen Bewusstsein, dass es natürlich eine Veranstaltung, an der so viele Menschen beteiligt sind und Nationen gegeneinander antreten, das hast du beim Sport ja auch, da ist ja die politische Dimension ja immer schon mit verbaut, weil natürlich, also Nationen, das sind ja Konstrukte, das sind ja Gedankenkonstrukte und die werden ja auch geformt an solchen Orten, also auch bei Fußball-EMs und WMs und so weiter, da wird ja das Selbstverständnis einer Nation, wird ja nach innen und außen auch erst geformt. Also dass die politische Dimension ist unabwendbar mit verbaut, aber ich würde diese Verpflichtung, explizit politische Statements auszuschließen, die, an der würde ich wirklich festhalten wollen.
Ja, ich glaube, es ist halt gar nicht so einfach. Also einerseits ist es ja nicht einfach nur ein Fest, an dem Nationen musikalisch gegeneinander antreten, sondern es ist ja letztendlich auch immer so ein Event, bei dem ein Stück weit geformt wird, was wir uns als, ich sag das jetzt mal so ganz unverblümt, europäische Identität eigentlich geben. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wo beginnt da eigentlich das Politische? Also für Wladimir Putin zum Beispiel war Conchita Wursts Sieg am ESC 2014 hochpolitisch.
Ja.
Und zwar so politisch, dass er gesagt hat, nein, also das kann ja keine Veranstaltung mehr sein, die sich anständige Russen antun. Wir brauchen den Intervision Song Contest. Das ist nie so wirklich in die Gänge gekommen dann. Ich glaube, das war keine lustige Veranstaltung. Jedenfalls findet sich dazu wirklich wenig. Aber da spürt man ja auch, dass das eine Plattform ist, auf der sich queere Personen, wo sich Menschen, die jetzt nicht einfach straight und der Schwiegersohn von nebenan ausgeben müssen, auch auftreten können und damit auch das öffentliche Bewusstsein von dem, was Kunst ist, was ein Lebensgefühl ist, vielleicht auch was eine Haltung gegenüber Sex, Gender etc. ist, ja, da mitprägen. Würdest du denn auch sagen, das ist schon zu politisch? Also ich frage jetzt ganz provokativ, war Nemo zu politisch?
Was ich an der Frage spannend finde, ist, dass sich meine Wahrnehmungen so massiv verändert haben die letzten zwei Jahrzehnte oder so. Ich kann mich noch erinnern an ESC und du, wie du das angetönt hast. ESC war, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob man sagen kann, schon immer, aber schon sehr lange eine wahnsinnig, in der Hinsicht eine wahnsinnig progressive Veranstaltung, dass zwar, also musikalisch jetzt nicht unbedingt, also der heiße Scheiß kommt da jetzt nicht unbedingt, aber von der Freiheit der KünstlerInnen, sich zu darzustellen und zu performen und auch gerade queere Lebensentwürfe und Identitäten mit großem Stolz und auch mit Provokation auf die Bühne zu bringen und dann natürlich auch diverse, das gab's ja auch immer so, ich sage jetzt mal, ein Spiel mit okkulten oder satanistischen oder irgendwie sonst spiritistischen Symbolen und so. Das war, seit ich den ESC wahrnehme, war das Teil dieser Show und war insofern schon irgendwie Speerspitze auch eines pluralen Selbstverständnisses Europas oder so. Das wurde da immer gefeiert und interessant ist, dass ich das vor 20 Jahren noch ganz anders wahrgenommen habe als jetzt. Also vor 20 Jahren war das für mich auch bedrohlich. Da habe ich gedacht, da wird irgendwelchen Transmenschen und Drag Queens und was auch immer da, auch Conchita Wurst noch, habe ich eher verstörend wahrgenommen, gedacht, was macht jetzt dieser bärtige Mensch in einem Abendkleid und so, fand das verstörend und ich hätte auch wirklich nicht den Impuls gehabt, das jetzt zu unterstützen oder toll zu finden, dass jetzt die Person gewonnen hat, sondern habe eher gedacht, ja, da wird so dieses anti-bürgerliche, anti-Standard Mindset und Lebensentwurf wird hier in einer Art und Weise gepusht, dass ich in meiner Wahrnehmung gedacht habe, das gefährdet eigentlich den traditionellen Rollenentwurf, dem ich mich als Christ damals irgendwo verpflichtet fühlte. So. Und heute nehme ich das aber anders wahr. Ich nehme das nicht so, also ich finde immer noch, erstens müssen wir jetzt nicht diskutieren, also musikalisch kann ich mit den meisten Darbietungen sehr wenig anfangen und finde ganz viel Kitsch und ganz viel irgendwie Zeugs, wo ich wirklich gruselig finde. Aber auch mit dieser Performance, ich finde das nicht alles jetzt toll und ansprechend. Ich fand auch Bambi Fuck letztes Jahr, fand ich ehrlich gesagt eher eben verstörend bis ekelhaft von der Darbietung her, so, ja. Es hat mich überhaupt nicht, mich überhaupt nicht angesprochen, aber ich nehme das nicht mehr als Bedrohung wahr. So, ich habe das Gefühl, nee, das ist. Das
und was hat sich da geändert, dass du es nicht bedrohlich findest? Weil wahrscheinlich hättest du ja vor gut 10 Jahren noch gesagt, das ist mir viel zu politisch und ich finde das blöd und da setzen die irgendwie ihre woke, queere Agenda durch. Was hat sich geändert?
Ja, also ich würde sagen, natürlich hat sich meine theologische und ethische Einschätzung auch geändert solchen Menschen und ihrem Leben gegenüber, dass ich heute sehr viel mehr Freiheiten habe zu sagen, ja, das ist doch eine absolut legitime Art, sich selbst zu verstehen und sein Leben zu führen, und ich habe keinen Impuls mehr, das jetzt unter Zitierung von Bibelstellen zweifelhaft abschießen zu wollen. Aber ich merke auch, etwas, was sich entscheidend geändert hat, ist, dass ich Menschen kennengelernt habe die letzten 10 Jahre, die schwul sind, die lesbisch sind, die trans sind. Ich habe vorher schon Menschen gekannt, aber das hat sich jetzt schon intensiviert, und ich habe auch gemerkt, welche Kämpfe solche Menschen auch ausfechten in unserer Gesellschaft und gerade in kirchlich konservativen Kreisen, welchem Rechtfertigungsdruck sie ausgesetzt sind, welche Verletzungen sie mittragen. Und von daher kann ich das jetzt nicht nur entspannter, sondern teilweise sogar wirklich zustimmend und irgendwo beglückt wahrnehmen, wenn solche Leute eine Bühne kriegen, auf der sie mit Stolz irgendwie anders sein können, als es die Durchschnittsgesellschaft als normal betrachtet. So,
das Lustige ist, ich habe, also natürlich Conchita Wurst, das war wirklich so ein Hammer, das hat man echt wahrgenommen, weil das war so markant.
Ja.
Aber ich habe den ESC eigentlich, seit ich es kenne, ist etwa 2008, 2009, würde ich sagen, wo ich das regelmäßig schaue, habe ich das eigentlich immer so als Potpourri von total unterschiedlichen Acts wahrgenommen.
Ja.
Also eben tatsächlich diese schrillen Techno-Nummern zum Teil, dann diese Heavy-Metal-Gröl-Sounds, die es gibt. Sehr viel auch so Folk-Elemente oder Dinge, wo man denkt, jetzt hüpfen gleich die Hobbits rum. Das war drin. Dann aber auch Menschen mit einer Behinderung, die da auftreten. Klassische Stücke, zum Teil klingt es fast wie Oper. Mhm. Es ist irgendwie eine riesen Mischung und Vielfalt von allem Möglichen. Und ich habe es eigentlich jetzt nie als etwas wahrgenommen, was jetzt, ich sag mal so, nur ein queeres Programm ist. So.
Ja, nee, das würde ich auch nicht sagen, aber wahnsinnig divers, eigentlich atemberaubend breit. Wie du sagst, es gibt ja auch immer wieder so traditionalistische Nummern mit Flöten
die oder gar nicht Akkorde unbedingt schlecht und abschneiden dann.
Also das stimmt, das ist eine Wahnsinnsbandbreite, die natürlich auch, ich denke das jedes Mal, wenn ich da reinschaue, die auch die Vergleichbarkeit eigentlich unmöglich macht.
Ja.
Also wie willst du jetzt irgendwie eine junge, keine Ahnung, Ukrainerin oder so, die irgendwie mit einem Akkordeon oder eine Französin, die einen Chanson vorträgt, vergleichen mit Lordi, einer irgendwie Heavy-Metal-Band, die da ins Mikro grölt. Wie willst du das jetzt raten, weißt du? Das ist schon verrückt. Also, ja, die Breite, ich finde das erfrischend, und es ist natürlich, ich glaube, es ist insofern programmatisch, dass man sagt, dass es ist ja dann nie nur ein Statement, dass ist Europa, sondern das kann und soll Europa sein oder werden.
Also ich finde, es ist auch nicht ein Statement, nur dieser Act ist Europa, sondern es zeigt so eine unheimliche Vielfalt von dem, was sein kann und was es gibt. Was ein bisschen fehlt, also wo ich wirklich finde, was am schwächsten vielleicht vertreten ist, sind so Hip-Hop-Kombos oder sowas.
Ah, ja.
Das finde ich, kommt wirklich sehr wenig. Gibt manchmal so kleine Rap-Einlagen und so, aber es ist schon eher wenig, finde ich jetzt, im Vergleich zu anderen Musikgenres.
Ja, also ich habe natürlich nicht den Einblick, den du jetzt hast, aber ich kann mich auch jetzt an wenig oder kaum eine wirkliche Hip-Hop Performance erinnern. Und das könnte schon auch daran liegen, dass Hip-Hop vielleicht stärker als viele andere Musikstile wirklich in den USA beheimatet ist. Und dass man versucht, quasi...
Also das sagst du.
Nee, es gibt, ja, ich weiß, es gibt deutschen Hip-Hop und ja. so, und deutschen Rap. Ja, natürlich.
Ja, aber, und es gibt auch Schweizer. Ich meine, ja, eigentlich, also jetzt Nemo. Ist ja eigentlich mit Hip-Hop bekannt
geworden. Ja, ja,
oder mindestens mit Rap. Rap mit
ja, ja. Nee, das wollte, aber, okay, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass es keinen europäischen Hip-Hop gibt, aber ich hätte jetzt im Kopf hätte ich gesagt, Hip-Hop ist stärker als andere Musikstile, die ich kenne, sagt man, das kommt aus den USA, das ist West Coast, East Coast und so, und dann übernommen in Europa, und dass am Eurovision dann vielleicht die Musikstile besonders vertreten sind, die auch so stärkere europäische Wurzeln haben. Das könnte ich mir jetzt noch denken, aber ja.
Ja, aber Manu, jetzt müssen wir doch langsam uns dieser schwierigen Frage stellen. Ja, es wird gefordert, Israel soll nicht daran teilnehmen dürfen. Die EBU hat entschieden, hat gesagt, doch, Israel wird teilnehmen, das ist klar. Wie stehst du dazu? Müsste man Israel ausschließen? Passt es nicht?
Also ich fänd das irgendwie ein ganz, ganz fatales Statement, wenn man Israel ausschließen würde. Und ich finde auch jetzt die Gemengelage, wie sie sich jetzt ergibt, ich muss dir ehrlich sagen, das stellt mir schon die Nackenhaare auf. Also wenn man daran denkt, dass jetzt eine Kandidatin für Israel antritt, diese Yuval Raphael, die diese Anschläge vom 7. Oktober überlebt hat als 23- oder 22-jährige Sängerin, indem sie sich unter den Leichen ihrer Freundinnen und Freunde versteckt hat, um von den Hamas-Terroristen nicht massakriert zu werden, und mit einem Lied auftritt, das diese Erfahrung reflektiert. Und ich finde jetzt, soweit ich das verstanden habe bis jetzt, nicht in irgendwie einer aggressiven antipalästinensischen Weise, sondern in einer tief biografisch betroffenen Weise sich in dem Lied vorstellt, sie wäre mit ihren verstorbenen Freunden wieder zusammen. Und wenn eine solche Person in Basel vor meiner Haustüre ausgebuht wird, wenn sie auftritt, und Palästina-freundliche Demonstranten ihr quasi das Kopf-ab-Symbol zeigen vor laufender Kamera. Also das finde ich unfassbar ekelhaft, und da würde ich umso leidenschaftlicher sagen, wenn man einen solchen Act ausschließt, dann geht man doch in Schulterschluss mit diesen Kräften. Also ich finde auch, ehrlich gesagt, Nemo hätte besser die Klappe gehalten. Ich finde es absolut, ich denke nicht, dass er das gutheißen würde, das Ausbuhen der israelischen Kandidatin oder dieses Kopf-ab-Symbol und so. Aber in der Medienlogik steht er jetzt an deren Seite, und das finde ich einfach eine ganz unglückliche und auch verurteilenswürdige Ausgangslage.
Ja, ich glaube, dass sich hier zeigt, wie unheimlich komplex das ist, wenn man etwas boykottieren oder sanktionieren will. Ich meine, jetzt mal so ganz schematisch gesagt, oder, kann man ja schon sagen, man hat Russland ausgeschlossen, weil sie diesen Angriffskrieg geführt haben. Jetzt gibt's aber auch ganz viele Menschenrechtsorganisationen, die Israel beschuldigen, im Gaza-Krieg unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden, also bis hin zu wirklichen Kriegsverbrechen. Es ist manchmal sogar die Rede von Genozid, was da verübt wird. Und dass jetzt Nemo die Idee hat, dass ein Ausschluss da ein Signal gegen diese Verstöße senden könnte, und dass eigentlich das nicht passt, dass jetzt eine Nation hier vertreten ist, die für diese Gräuel steht. Das ist ja im ersten Moment mal noch nachvollziehbar. Jetzt mein Ding ist halt, ich würde sagen, es gibt dann aber schon noch einen großen Unterschied zwischen Israel und Russland. Also jetzt ohne ein Rating machen zu wollen, wie schlimm muss jemand sein, damit du ihn zerstören darfst, aber Israel wurde angegriffen am 7. Oktober, und ich würde natürlich auch sagen, mittlerweile hat es das Konto dessen, was man für seine eigene Sicherheit tun soll und tun darf, bei weitem überzogen. Ja. Aber gibt einen großen Unterschied zu Russland. Es gibt da Demonstrationen dagegen im Land. Mhm. Also gerade letztes Wochenende haben Tausende in Tel Aviv protestiert. Und es ist nicht so, dass, also vor allem sind übrigens die treibenden Kräfte Eltern und Freunde der Geiseln, die immer noch gehalten werden im Gazastreifen, die sagen, hey, hört auf, macht einen Waffenstillstand, bringt die Leute zurück, oder?
Also Tausende von Israelis, muss man sagen, die haben demonstriert.
Tausende von Israelis haben gegen ihre Regierung demonstriert, oder? Und das finde ich halt, wenn wir jetzt so über den Bereich Kultur sprechen und sagen, es soll keine politische Veranstaltung sein, dann finde ich halt, dass gerade ganz vieles von dem, was den ESC ausmacht, kommt auch wirklich aus Tel Aviv. Also kommt aus diesem Milieu, kommt von diesen Leuten, die total offen für queere Menschen sind, die sich auch für Frieden mit Palästinensern einsetzen, die wirklich in Friedensprojekten engagiert sind. Und ich finde auch, du hast das schon gesagt, oder? Aber dass man dann, ich sage jetzt mal so, aus der Schweizer Sofa-Perspektive, wo man sich so zurücklehnt und auch mal so seine 5 Cent gibt, sich dann so zurücklehnt und sagt, ha, die sollte gar nicht auftreten und der machen wir jetzt die Hölle heiß. Das finde ich unglaublich, oder? Weil diese Frau, also Yuval Raphael, ist ein Opfer von ganz, ganz schrecklicher Gewalt durch Terroristen. Und ich finde es völlig legitim, wie sie das macht mit ihrem übrigens wunderschönen Song. Also Gott, ist das gut.
Also das ist wirklich großartig. Ja. Also Hühnerhaut-Song, echt.
Aber dann lass mich nochmal anders fragen, hätte man denn Belarus oder Russland ausschließen sollen?
Ach, ich weiß es nicht, Stefan.
Ich stelle mir so vor, wahrscheinlich gibt es in St. Petersburg auch eine mega tolle kulturelle Subkultur, die das eigentlich alles nicht will.
Ja, ich sag mal so, wir haben da ja in verschiedenen Zusammenhängen schon drüber diskutiert und ich habe so in diesen Dingen immer grundliberale Intuitionen. Ich denke immer, warum muss man überhaupt jemanden ausschließen? Es ist ein Musikfestival. Jetzt kann man natürlich diskutieren, okay, es ist ein europäisches Festival, Eurovision, Zusammenschluss von Rundfunkanstalten in den 1950er Jahren. Muss da Russland dazugehören? Kann man sagen, ja, Australien ist ja auch dazu gestoßen, Israel ist jetzt auch nicht unbedingt klassisch.
Und es war natürlich so, seit dem Fall der Mauer ist der Ostblock dabei.
Genau.
Das war ja eigentlich auch wunderschön.
Ja, und das ist ja das Motto des Eurovisions und dieses Jahr im Speziellen heißt es United by Music, ist quasi der Slogan. Und das wäre ja eigentlich, ach, in einer perfekten Welt wäre doch das der Fanfarenstoß zu sagen, es gibt etwas jenseits der nationalen Grenzen und jenseits all dieser Verwerfungen und politischen Spannungen und diesen Kulturkämpfen, die ja nur zugenommen haben die letzten Jahre. Es gibt etwas jenseits, das uns verbindet und es gibt einen Abend oder eine halbe Woche im Jahr, in der wir uns einigen auf diese Dinge, und das ist ja auch eine Parallele zum Sport. Man kann das
ja, aber beim Sport macht man es ja genauso. Also dann können zwar russische Athletinnen, Athleten wieder antreten, aber nicht unter russischer Flagge. Ja. Und das ist ja die Lösung, die man da jetzt großmehrheitlich gefunden hat. Ja. Oder auch was Fußballwettbewerbe angeht, ist das ja auch so. Da sind die russischen Teams nicht mehr dabei.
Ja, aber ich, also.
Und weiß ich finde das jetzt gerade so in Bezug auf den ESC, finde ich das echt schwierig, weil, ich würde sagen, im Vordergrund, also jetzt mindestens für mich steht da ja kein Nationalismus. Also du kannst ja nicht selbst dein Land hochvoten, sondern die Idee ist ja, du findest Gefallen an der Darbietung von jemandem, der nicht aus deinem Land kommt und gibst diesem Act dann die Stimme, oder? Und ich stelle mir jetzt einfach vor, wie schwierig das ist mit diesen Ausschlüssen, oder? Weil weshalb schließt man zum Beispiel Aserbaidschan nicht aus? Ich meine, Aserbaidschan hat Bergkarabach ausgehungert. während Wochen. Das hat hier einfach fast niemanden interessiert, aber das war grausam. Mhm. Und das ist eigentlich, ist das ganz sicher nicht rechtsstaatlich, was da passiert ist, wie sie das Gebiet annektiert haben.
Ja.
Und die ganze Drohkulisse, die jetzt läuft dagegen. Ich glaube, wenn wir uns ganz, ganz ehrlich machen, läuft es nämlich so, dass es nicht irgendwie ein kasuistisches Recht gibt, das sagt, aber wenn du 112 unschuldige Kinder getötet hast, dann darfst du nicht mehr teilnehmen oder irgendwie sowas. Ich glaube, es läuft so, dass es eine implizite Idee gibt von Europa, und was dazu gehört und was nicht. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es dann sehr viel einfacher, Belarus auszuschließen, als Israel auszuschließen. Weil Israel ausschließen aus einem europäischen Projekt, das ist tatsächlich wirklich fast nicht vorstellbar.
Ja, also das finde ich natürlich auch, das fände ich, also finde ich auch historisch natürlich eigentlich indiskutabel. Also man, das geht ja irgendwie nicht mit der Geschichte Israels und der Staatsgründung in Folge des Zweiten Weltkriegs und so. Und also da dann zu sagen, nee, die schließen wir jetzt aus, das finde ich auch in der Hinsicht sehr, sehr schwierig, aber ich, meine Intuitionen sind, ich finde immer, ja, warum ausschließen? Ich wäre mir sogar bei Russland unsicher, weil ich denke, vielleicht müsste man da wieder vom Sport unterscheiden, weil bei Eurovision ganz viel halt nicht nur über Performance, sondern über Sympathien und Antipathien auch läuft. Und ich kann mir nicht vorstellen, in einem europäischen Contest, wenn Russland dabei wäre, dass die irgendwo in die vorderen Ränge kommen würden, weil die meisten europäischen Länder natürlich, da spielt dann diese ganze politische Situation auch mit rein. Beim Sport kann man sagen, wäre es natürlich denkbar, Russland, Leichtathletik und so weiter, die sind richtig gut und die könnten dann vielleicht Gold gewinnen und unter Umständen ihren Olympiasieg noch zur Stärkung des nationalen Bewusstseins.
Ja, genau. Oder ich habe mir jetzt auch vorgestellt, oder wenn du dann an der Startlinie stehst als Ukrainerin und neben dir ist eine Russin, dann ist das vielleicht wirklich fast nicht auszuhalten.
Ja, ja.
Das kann ich mir wirklich vorstellen. Da verstehe ich das. Aber jetzt gerade beim Eurovision Song Contest denke ich, das könnte ja auch eine unheimlich große Chance sein. Weil das ist tatsächlich Putins ideologischer Endgegner, oder? Dieser Eurovision Song Contest. Es hat ja Jens Balzer hat das so schön gesagt im Gespräch Sternstunde Philosophie.
Ja, sehr empfehlenswert übrigens.
Und sich dann vorzustellen, okay, die nehmen jetzt teil und die kriegen ja dann aber das ganze andere Programm auch mit. Und das ist ja ein Kulturprogramm.
Ja.
Das ist ja eine Freude an Vielfalt. Das ist ja eine Freude an Queerness, an bunten Ideen, an ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, die da eine Bühne kriegen. Das wäre ja eigentlich toll.
Ja.
Oder weil ich habe mir dann auch überlegt, dann macht man es so wie bei Belarus, dass man sagt, sobald diese Medienfreiheit so eingeschränkt ist, können wir als European Broadcast Union das nicht mehr unterstützen, da müssen wir eine Grenze setzen. Aber vielleicht ist das gar nicht so klug.
Naja.
Weil vielleicht wäre es viel klüger, denen diese großartige, geniale Show zu zeigen und eine Sehnsucht zu wecken. Jawohl, da gehören wir eigentlich auch dazu.
Ja, ja. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Diese Hoffnungen hat man doch bei Olympiaden in China und bei Fußball-WM in Katar und so hat man auch immer die Hoffnung gehegt, wenn die Augen der ganzen Welt auf ein solches eigentlich verbrecherisches oder menschenrechtsverletzendes Regime gerichtet sind und die dann zum Zentrum, zum Mittelpunkt der westlichen oder der Welt werden, dann könnte das eben demokratisierende und pluralisierende Kräfte freisetzen. Und ich kann es nicht beurteilen, an manchen Stellen ist es sicher nicht passiert. In Katar hat man dann einfach die Außenfassade poliert, wie in einem quasi in einem Wildwestdorf, wo dann die großen Fassaden stehen und hinten dran ist irgendwie eine Hundehütte mit ganz vielen Stützen. Also da hat man ja eben das müssen wir nicht nochmal aufrollen. Ja, aber weißt du,
genau das finde ich aber das Scheinheilige daran, oder? Dass man uns erklären will, wenn wir das jetzt in Katar machen, dann ist das super für die Menschenrechte dort. Und in Russland machen wir das auch. Übrigens, gell, da war Krim und alles schon voll in Gang. Weil das hilft. Nein, da ging es um machtpolitische, um finanzielle Entscheidungen. Mhm. Aber jetzt gerade bei einem Eurovision, wo ich finde, ja, da wäre jetzt mal wirklich sowas wie ein kultureller Austausch möglich, finde ich das mega schade. Und ich finde es auch dann mega, mega schade für Menschen in Israel. Muss doch jetzt der Eindruck entstehen, dass sie ganz alleine gelassen werden, dass die ganze Welt verrückt ist.
Ja.
Außer die USA natürlich, oder? Ja. Außer die USA. Die unterstützen sie bedingungslos, aber die Europäer sind alle irgendwie in ihren Postcolonial Studies stecken geblieben und haben null Empathie, nicht mal für ein Opfer, das unter Leichen von massakrierten Menschen an diesem Festival überlebt hat, haben die Empathie, sondern zeigen ihr noch, dass man ihr die Kehle durchschneiden muss. Ja. Das muss doch jetzt da ankommen. Und das Gegenbild müsste doch sein, nein, die treten da auf, aber vielleicht kann man ja, und das wäre ja durchaus möglich beim EBU, auch nordafrikanische Staaten aus der Levante dazu motivieren, da auch aufzutreten. Das wäre ja viel geiler. Vielleicht könnte ein russischer Act dort sein und sehen, der Westen hasst uns kulturell. Gar nicht nur, sondern die verstehen einfach nicht, was unser total durchgedrehter Diktator da tut. Das wären doch alles Möglichkeiten, die ich als viel, viel höher einschätze als bei einer Olympiade und viel, viel höher als bei einer Fußball-WM.
Ja, okay. Also, und da bin ich ja eigentlich intuitiv mit dabei. Ich habe einfach, lass mich das jetzt gegen Ende unseres Gesprächs auch noch was sagen. Ich habe irgendwie, denke ich, wir sind in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der alles Mögliche politisiert wird, in der man sich quasi in den alltäglichsten Lebensbereichen, ich kann mir kein Auto mehr kaufen, ohne damit ein politisches Statement zu machen. Ein Tesla, jetzt verkaufen alle ihre Teslas, weil der Musk in Ungnaden gefallen ist und so, aber das war so der Vogue, der Virtue Signaling Wagen per se, den man kaufen konnte. Damit hat man gezeigt, man kümmert sich um die Umwelt, man gehört zu einer gewissen auch Apple-User, iPhone-besitzenden
Sonderklasse. Moment, die sind immer noch gut. Das genau. sind immer ja, noch ja. die Guten.
Genau.
Und Jesus und Apple.
Man kann auch, egal auch wo man sein Mittagessen nimmt, ob du bei McDonald's essen gehst oder ob du die veganen Dumplings isst, das sind alles politische Statements geworden. Da kann man quasi Milieuzuordnungen vornehmen, je nachdem, in welchem Restaurant jemand sitzt. Und ich finde, Es müsste doch so Inseln, unpolitische Inseln im Alltag unserer Zeit geben, beim Sport, bei Kultur, bei Musik, wo Leute zusammenkommen und sagen, so, jetzt Taylor Swift Konzert, wir sind alle Swifties und das ist unser Idol und wir kennen diese Songs und was du abgestimmt hast und wen du gewählt hast in der letzten Regierung, das ist mir jetzt einfach für diesen Abend
aber
mal egal.
Weißt du, das funktioniert vielleicht für ein Konzert? Aber es funktioniert schon nicht als Marke, weil es ist ganz klar, Swifties sind nicht Republikanerin.
Nein, aber Taylor Swift hat ja gerade, als sie sich gegen Trump ausgesprochen hat, hat sie ja auch Entrüstungsstürme ausgelöst, weil es durchaus auch republikanische Swifties gibt. Also die sind ja auch nicht alle in gleicher Weise politisiert.
Ich glaube, deswegen ist das fast nicht möglich für Personen des öffentlichen Lebens wie Taylor Swift, aber auch für Nemo, einfach die Klappe zu halten. Weil im Hintergrund stehen natürlich tausende Menschen, die ständig fragen, und warum schweigst du dazu? Warum hast du dazu nichts gesagt? Was ist das für ein lähmendes, erdrückendes Schweigen, das von deiner Seite kommt zu dieser Ungerechtigkeit? Und dann bist du eigentlich aufgefordert, jetzt was zu sagen.
Ja, aber das ist eben die Frage.
Also weißt du, ich meine,
ist das so? Also ich habe auch Respekt für Leute. Ich glaube Bill Burr und es gibt auch andere Comedien, die das so halten, die dann von der Presse die ganze Zeit während Corona gefragt wurden, wie stehst du zu Fauci und zu den Maßnahmen so und die haben sich dem konsequent verweigert und gesagt, ja, ich bin Comedian, frag einen Virologen, frag jemand anderen.
Aber Manu, schon das, dass man sagt, frag einen Virologen. Psychologen ist politisch gewesen in dieser Situation.
Ja.
Als Jürgen Klopp als Fußballtrainer gefragt worden ist, was er meint zu Corona, hat er auch gesagt, Leute, ich bin Fußballtrainer, fragt einen Immunologen. Aber das war genau das, was ja die Aluhüte nicht gemacht haben. Mhm. Oder? Und das war eben schon politisch. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es auch ein unheimlicher Druck ist. Also ich weiß da jetzt nichts Näheres, aber ich kann mir das einfach vorstellen, dass dann jemand wie Nemo zu hören kriegt, jetzt setzt du dich ein für die Rechte queerer Menschen, aber dass im Gaza Kinder ausgebombt werden, das ist dir egal, hä? Da feierst du schön mit deinen Freunden. Ich kann es mir einfach vorstellen, dass das auch ein Druck ist, dass es auch eine Realität ist.
Absolut.
Und ich glaube, das ist das vergiftete Klima, dass man sich immer zu allem positionieren muss, auch wenn man gar nicht so viel Ahnung hat.
Ja. Aber eben, ich finde, es gibt ein legitimes Recht, sich diesem Druck auch zu verweigern und zu sagen, ich bin Musiker, ich habe meine politischen Überzeugungen, ich habe mir mein Bild gemacht, ich lese auch News und so weiter, aber ich muss mich jetzt hier nicht öffentlich positionieren, aber, naja.
Ja, komm, dann lass uns doch so auf unserer Schlusskurve mal noch zur Musik zurückkehren. Hast du schon ein paar Acts reinhören können? ESC 2025.
Ja, nur ein paar wenige und auch einige, ich kann die jetzt nicht mehr sagen, welche, aber die mich so erinnern an mein altes Casio oder wie hieß das nochmal, nicht Casio, wie hießen diese Keyboards, die dann so feste Programme hatten, da konnte man draufdrücken und dann kam so irgendwie ein vorprogrammierter Song und so klingt manches für mich, das finde ich dann wirklich sehr trashig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde von allem, was ich bis jetzt gehört habe, finde ich den Song dieser israelischen Teilnehmerin
Yuval Rafael
finde ich einfach, also mit Abstand am berührendsten und auch musikalisch. Also ich habe den gehört und dann ihn nachher ständig vor mich hingepfiffen oder gesungen. Das ist ein Ohrwurm und ich finde ihn wunderschön. Natürlich nehme ich den auch wahr auf dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte und finde das auch in der Hinsicht wahnsinnig berührend. Und du? Du bist ja mehr drin, oder?
Ja, ich tue mich wirklich ein bisschen schwer. Ich finde den Song auch wunderschön. Es ist eine wunderschöne Ballade. Mhm. Mir ist er ein bisschen zu wenig ESC-mäßig, aber ich liebe den Song. Ich bin wahrscheinlich dies Jahr eher mit Schweden, Barbara Bastu, finde ich großartig.
Ist das nicht der Sauna-Song?
Doch, das ist der Sauna-Song. Den finde ich super. Und dann natürlich auch Tutta l'Italia. Das finde ich auch ein wahnsinnig tolles Lied. Auch so ein bisschen ironisch. Und ich finde, das spielt jetzt gerade für uns Schweizerinnen und Schweizer ganz, ganz toll mit unserer Italien-Nostalgie, die da wirklich sehr, sehr stereotyp reproduziert wird.
Ja. Lass mich zum Schweden-Song noch sagen. Das haben wir jetzt gar nicht zur Sprache gebracht. Aber das ist ja jetzt ein Beispiel dieser Sauna-Song, der irgendwie davon handelt, dass man in der Sauna sich trifft und eine gute Zeit hat und da irgendwie die Unterschiede keine große Rolle mehr spielen und so. Aber es ist natürlich ein witziger, ironischer Song. Und das finde ich, das gehört auch zum ESC, seit ich ihn wahrnehme zumindest, dass es immer wieder so humoristische Darbietungen gab, die sich selbst nicht wirklich ernst nehmen. So auch Deutsche bei Stefan Raab hat doch mal irgendwie für Gildo Horn was.
Ja.
Also, aber es gab immer wieder so, in jedem ESC gibt's Beiträge, die bewusst irgendwie komisch, witzig, selbstironisch sind und die auch spielen mit diesen Motiven. Und das finde ich eigentlich noch sympathisch, auch wenn es meistens die Lieder sind, die mir am wenigsten gefallen. Aber ich finde das noch witzig. Und das wird ja auch dann unterwandert durch diese politischen Kämpfe, die natürlich überhaupt nichts ironisch Witziges haben, sondern die einfach dann das Ganze quasi auf die harte geopolitische Realität runterholen. Aber so dieses Schwebende finde ich eigentlich auch noch witzig.
Ich finde aber, das hat wirklich auch ein Eigenrecht, also dieses Eskapistische, würde ich jetzt generell sagen. Es gibt ja auch ganz verträumte Chanson-Nummern, die auch eigentlich jetzt wirklich, fragst du dich so, ah echt, jetzt in dieser Weltlage wirklich?
Ja.
Nein, aber das ist genau die Idee, dass auch mal einen Raum geben darf für 3 Minuten, wo man das nicht tun muss.
Ja.
Und es muss nicht alles dann immer politisiert werden. Ich glaube, dass es an und für sich jetzt auf einer Meta-Ebene schon politisch völlig legitim ist, zu sagen, wir machen hier etwas, was Unterhaltung ist, was jetzt nicht von der einen oder von der anderen Seite vereinnahmt, ethisch getauft, moralisch legitimiert werden muss, sondern das einfach Spaß macht.
Ja, und das ist, ich finde das eigentlich, du hast jetzt gesagt, eskapistisch, also quasi, dass man sich flieht in diese Songs, das hat sicher was. Und gleichzeitig ist das ja auch Teil unseres Alltags, sogar in angespannten kulturkämpferischen Zeiten, sogar dort, wo Krieg ist, da wird auch noch, es wird gegessen, es wird geliebt, es wird geheiratet, es werden Kinder zur Welt gebracht, es wird gesungen, getanzt, gelacht, es wird Sport gespielt und was auch immer. Also das ist ja dann auch, wenn jemand ein Liebeslied da anstimmt am ESC und man denkt, wie kannst du in dieser Zeit, ja, aber das gehört ja auch zu unserem Leben.
Das ist ganz schön, wie du es jetzt gesagt hast, das hat ja auch Papst Leo XIV. Bei seiner ersten Predigt, die er gehalten hat, so stark betont, dass er gesagt hat, hey Leute, lasst uns das Gemeinsame wieder in den Vordergrund rücken und nicht all das, was uns trennt. Und ich glaube, das selbst ist vielleicht eine sehr unpolitische Art, etwas politisch in Gang zu bringen, woran man gar nicht mehr glaubt, wenn man nur auf das Politische selbst blickt. Aber Manu, ich habe das Thema mitgebracht. Mm. Du hast das letzte Wort, dein Amen.
Amen!
Ja, mein Amen. Ich wage es jetzt doch noch einmal und schließe mit einem Statement für möglichst unpolitische Inseln im hochpolitisierten und kulturkämpferisch aufgeladenen Alltag unserer Zeit für Momente, Abende mit Freunden oder auch sonst mit GesinnungsgenossInnen in Sport, Kultur, Musik oder wo auch immer, wo man mal die alten Schubladen und Kategorien hinter sich lässt und sagt, jetzt haben wir was anderes, das uns vereint und über die Streitigkeiten sprechen wir dann morgen wieder.
Ja, dann sage ich Amen dazu. Manu, was läuft diese Woche noch? Was hält dich auf Trab? Worauf bist du gespannt oder freust dich vielleicht sogar?
Ja, Verschiedenes. Also wir haben am Dienstag, das ist dann aber, wenn diese Episode, heute schreiben wir Montag, das ist dann schon Vergangenheit, aber wir haben am Dienstag die Buchvernissage von Jana Horstmanns Buch über, es heißt ein gefühltes Jahr, es geht um das Kirchenjahr in einer, sag jetzt mal, sehr freien Weise. Also das wird so ein Highlight dieses Jahr, diese Woche. Und dann muss ich mein Büro, da habe ich schon von erzählt, muss ich am Freitag das quasi umziehen und habe einen Bus gemietet und werde mit dem meine Bücher einmotten. Und am Sonntag geht es dann ab nach Frankreich in die Ardèche, wo wir mit dem RefLab-Team eine Workation machen und eine Woche mitten im Wald abgelegen as fuck werden wir quasi zusammen verbringen und entweder heillos verstritten oder freudig vereint wieder zurückfahren eine Woche später.
Ich glaube ja Zweiteres. Für mich ist natürlich das ESC-Finale am Samstag ein Highlight. Wir sind schon fleißig am Vorbereiten. Du hast mir noch nicht Bescheid gegeben, ob du kommst. Vielleicht willst du es jetzt im Podcast machen, Manu.
Ich muss das noch zu Hause abklären, weil ich nachher ab Sonntagmittag eine Woche weg bin.
Darf Manu kommen?
Ja, genau. Ob ich am Samstagabend auch nochmal die Nacht zum Tage machen kann, das weiß ich nicht. Das geht ja recht lange, gell?
Ja, also du hättest, glaube ich, dann keinen Zug mehr nach Hause. Aber am Morgen fahren die wieder. Und dann kommt für mich das nächste Highlight. Am Sonntag spielen wir der FC Basel, das ist Fußball, Manu, im Wankdorfstadion gegen IB. Ich habe da Karten gekauft für mich und Freunde und wir werden das richtig genießen und feiern.
Ach schön. Ja, Ihr Lieben, das war unsere Folge zum ESC und zu Politik und politikfreien Inseln.
Ja, und vielleicht schaffen wir es, dass es diesmal auf Spotify wirklich eine Abstimmung gibt, ob der ESC unpolitisch bleiben soll oder nicht. Wenn nicht, bitte nicht enttäuscht sein und gerne wieder in die Kommentare schreiben. Und ganz toll, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn dir das gefällt, dann kannst du den Podcast gerne abonnieren und uns vielleicht sogar eine gute Bewertung hinterlassen. Yes. Du weißt, wie das geht. Und sonst findest du uns auf Instagram. Ja, einfach, wenn man Manuel Schmidt eingibt oder bei mir Stefan Jütte. Und sonst kannst du natürlich immer auch dem RefLab folgen. Da kommt auch alles, was wir mit Ausgeglaubt so machen, vor.
Sehr schön. Ihr Lieben, gute Woche euch.
Tschüss.
RefLab.